Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Hallo und willkommen bei Fassbender im Gespräch. Heute bei mir im Studio der Gründer und Chefredakteur der Wochenzeitung Junge Freiheit, Dieter Stein. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Stein, Sie verfolgen seit über 30 Jahren alles, was sich rechts der Mitte tummelt. Und das ist einiges in den Jahrzehnten. Die Junge Freiheit gilt ja manchmal als rechtskonservativ, manchmal als nationalkonservativ, dann wieder als liberalkonservativ. Sie haben aber auch den Ruf, sich immer wieder deutlich nach rechts außen hin abgegrenzt zu haben. Beginnen wir mal mit der Frage, auf die ich selber keine Antwort weiß. Gibt es eigentlich zwischen der CDU auf der einen Seite und sagen wir dem AfD-Flügel und dem, was dort noch weiter rechts alles ist, gibt es in diesem Spektrum einen Bedarf für ein politisches Projekt?
Ja, auf jeden Fall. Die Junge Freiheit ist ja 1986 entstanden, wenn Sie so wollen, als Spaltprodukt auch der CDU, der Union. Ich bin ja als Schüler 1982 in die Junge Union eingetreten, kurz bevor Helmut Kohl Bundeskanzler wurde. Und es gab damals große Hoffnung, dass damals eine geistig-moralische Wende, die Kohl angekündigt hat, durchgeführt wird. Und ich habe damals 1984 die Junge Union enttäuscht verlassen, wie einige andere auch, CDU-Konservative, Leute aus der CSU. Und es kam ja damals zur Gründung der Partei Die Republikaner 1983 aus Protest gegenüber einer Deutschlandpolitik, die im Grunde genommen bruchlos an Genscher Schmidt anknüpfte und auch in Bezug auf andere Punkte in der Verteidigungspolitik, Familienpolitik, wo die CDU praktisch keine echte Wende eingeleitet hat. Und ich konnte seitdem verfolgen, wie im Grunde genommen auf vielen Feldern die Union Stück für Stück Positionen geräumt hat, die früher selbstverständlich zur Union gehörten. Also es ist über die Jahre ein großes Vakuum entstanden, das nicht gefüllt wurde, oder eine Repräsentationslücke, die man so nennen könnte.
Hat die Union als Partei sich Richtung Mitte links verschoben oder hat nicht oder spiegelt die Verschiebung der Partei nicht auf eine gewisse Weise auch eine Verschiebung des gesellschaftlichen Spektrums? Denn wenn ich mich erinnere, damals 1982, dieses Ende der sogenannten geistig-moralischen Wende, das kam ja relativ rasch und war ja auch eine Reflexion der damals schon bestehenden gesellschaftlichen Realitäten. Heute hat sich das ja eher noch verstärkt. Sehen Sie das anders?
Naja, der damalige Knackpunkt war ja der Milliardenkredit von Franz Josef Strauß, der eingefädelt wurde mit der DDR. Und die Kritik an der Deutschlandpolitik von Schmidt-Genscher damals war ja, dass sie Konzessionen an die DDR macht, ohne Gegenleistung zu fordern. Und dass es keine operative Deutschlandpolitik mehr gäbe, die auf die Wiedervereinigung abzielt. Und es war damals absehbar, als Kohl Kanzler wurde, dass man letztendlich diese Position räumt und das Ziel sukzessive der Wiedervereinigung aufgibt. Und das ist der damalige Kern gewesen. Und das kann man ja sagen, ist ja jetzt nicht ein Ziel, was überholt war. 1989, die Mauer fällt, wurde Westdeutschland ja durch die Realitäten gezwungen, sich dem zu stellen und auch die Einheit der Nation wieder anzunehmen. Aber wir waren drauf und dran, auch die CDU, dieses Ziel aufzugeben.
Gut, nun kann man sich darüber streiten und mit viel Sinn, ob nicht schon damals die westdeutsche Gesellschaft wirklich auch in der großen Breite von der Idee der Wiedervereinigung weggewandert war und nur die Zeitumstände letzten Endes und natürlich der Wille aus Ostdeutschland heraus dann doch noch das Projekt realisiert haben. Aber jetzt sind wir 30 Jahre weiter. Rechtskonservative Standpunkte, absolut legitime Standpunkte gibt es sehr viele, gab es damals, gibt es heute. Die Frage ist, wie groß ist der Rückhalt innerhalb unter den Wählern, in der Gesellschaft, in den wesentlichen Milieus, wie groß ist der Rückhalt für solche konservativen Standpunkte heute noch, wenn wir daran denken, jetzt Sachen wie traditionelles Familienbild, nationale Identität, die Betonung der Idee, sagen wir, einer gewissen Homogenität in der Gesellschaft. Das sind als Standpunkte, ist das alles legitim und präsent. Die Frage ist, wie viele Menschen sind noch bereit dafür, jetzt nicht, vielleicht auch nicht auf die Straße zu gehen, aber ihre Stimme zu geben.
Ja, also sicherlich, Sie haben recht, es sind natürlich Milieus, die sich auflösen. Damals in den 80er Jahren beispielsweise noch das Milieu der Vertriebenen, rein biologisch sind die meisten ja bis heute schon der Erlebnisgeneration gestorben, ehemalige Soldaten und so weiter. Also das ist sicherlich richtig, bestimmte Milieus lösen sich auf, aber andere Fragen bleiben konstant meiner Meinung nach. Und Sie haben die Frage der Nation angesprochen. Wir haben damals schon eben diese Situation gehabt, dass man dabei war, sich grundsätzlich von der Idee der Nation oder des Nationalstaats zu verabschieden und zu sagen, damals noch auf Westeuropa beschränkt, die Nationen sollen sich auflösen in einer Art, in einem supranationalen Gebilde. Und dann kommt die Wende 1989 und die Renaissance der Nationalstaaten, vor allen Dingen in Osteuropa. Und das heißt, da werden wir zurückgeworfen plötzlich wieder auf die Frage, was ist unsere Identität, was hält unsere Gesellschaften eigentlich zusammen? Und diese Frage ist bis heute brandaktuell und beschäftigt die Menschen. Und da haben Sie halt die Situation, dass wirklich das Phänomen, dass in Deutschland die Parteien von der Linkspartei bis zur Union sich dieser Idee verschrieben haben, einer letztendlich mittellangfristigen Auflösung der Nationalstaaten in einem europäischen Superstaat. Diese Idee wird von keinem außerhalb Deutschlands geteilt. Aber auch in Deutschland sehen das, denke ich, eine große Zahl der Menschen nicht so. Sie sehen nicht, dass die Europäische Union ausreichend die Idee einer Nation ersetzen kann. Auch die Frage des solidarischen Zusammenhaltes in einer Gemeinschaft.
Nun, wir erleben das ja jetzt in der Corona-Krise ganz, ganz deutlich, wie sofort in dem Moment, wo etwas funktionieren muss, fangen die nationalstaatlichen Strukturen, greifen genau. Die nationalstaatlichen Strukturen. Ja. Das ist ein Thema, glaube ich, da muss man sich gar nicht groß drüber streiten, dass das EU-Projekt als Vereinigte Staaten von Europa ein reines Elfenbeinturm-Elitenprojekt geworden ist. Ich würde sagen, selbst im Elfenbeinturm glauben also wirklich nur noch die allergrößten Idealisten daran. Reicht die sagen wir mal, sachliche Feststellung, dass es so etwas wie Nationalstaat weiterhin gibt, reicht das aus, daraus die wesentliche Position einer politischen Partei zu definieren? Was, wenn wir zum nächsten Thema kommen, wer wohnt denn in so einem Nationalstaat? Ja, da kommen wir dann hin zu Dingen wie sogenannte Vielfalt, Diversität, die multikulturelle Gesellschaft, Migration. Glauben Sie, dass diesseits, wenn wir von rechts schauen, ja, dass diesseits der Union, diesseits der Großen, das, was die AfD Altparteien nennen, glauben Sie, dass es in dem ganzen Komplex jetzt, nationale Identität, Migration, Bevölkerung, Homogenität, dass es, ich komme nochmal auf mein Anfangsthema zurück, dass es da die Nachfrage nach einer politischen Partei gibt, die wirklich ordentlich Prozente bekommen kann?
Naja, die Frage der Einwanderung, insbesondere der Masseneinwanderung, auch der unkontrollierten Einwanderung, auch die Frage einer multikulturellen Gesellschaft ist ja nie richtig zur Abstimmung gestellt worden. Und wenn Sie aber Meinungsumfragen sehen, auch ja, insbesondere auch bei der Grenzöffnung 2015, aber auch in den Ende der 90er Jahre, als dieses Projekt der doppelten Staatsbürgerschaft angestrebt wurde, hat die CDU Wahlkämpfe gewonnen mit der Ablehnung dieses Projektes. Hat aber praktisch Angst vor der eigenen Courage bekommen, weil natürlich die damaligen Unterschriftensammlungen, die CDU im hessischen Wahlkampf zum Beispiel gemacht hat, unter Roland Koch gegen diesen Doppelpass, hat natürlich zu einer Polarisierung geführt. Und die CDU fürchtet sich vor dieser Polarisierung. Sie versucht, diese gesellschaftlichen Grundsatzfragen zu umschiffen und dem auszuweichen. Ja, und sie hat sich dem ja weitgehend unterworfen. Aber dadurch entsteht genau diese Repräsentationslücke. Wenn Sie jetzt immer noch die Bürger fragen, wird eine große Mehrheit sagen, sie wollen keine Massenmigration. Sie wollen auch nicht eine grundsätzliche Umwälzung unserer Gemeinschaften.
Nun haben aber, wenn wir sagen, es gibt denn eigentlich nur eine einzige Partei, nennenswerte Partei, die das Thema Migration und die vor allem Antimigration überhaupt zum Programm macht, zum Teil ihres Programms macht, die AfD. Nun sehen wir zumindest im Westen, dass Dennoch, die Reaktionen, die zustimmenden Reaktionen auf diese Politik, auf diese Partei nach den Großereignissen, wie zum Beispiel 2015, steigt, dann aber nachlässt. Ja, sie wird also gewissermaßen, sie geht nicht in die Struktur über. In die Struktur des politischen Systems geht, ist die AfD übergegangen in der ehemaligen DDR, in den neuen Bundesländern, wo nachhaltig sogar ohne Auswirkungen böser Streitigkeiten an der Führungsspitze die AfD eine Marke geworden ist, die inzwischen sowas wie Volksparteianspruch erhebt. Führen Sie das alleine jetzt darauf zurück, dass vielleicht der Begriff Nationalstaat in den neuen Bundesländern weniger Geschmäckle hat oder warum?
Ja, es sind vielschichtige Gründe, glaube ich, die zu dieser unterschiedlichen Ost-West-Situation führen. Einmal haben die Menschen im Osten erst ab 1990 dann Einwanderung erfahren. Vorher ist ja praktisch die DDR noch teilweise aus anderen sozialistischen Staaten gab es ja Arbeiter, die als Kontingente reingeholt worden sind, aber nicht mit der Idee einer dauerhaften Ansiedlung oder Integration. Also es ist im Prinzip, die DDR ist in der Hinsicht noch homogen geblieben. Einwanderung hat es nur im Westen ab den 60er Jahren gegeben. Insofern kam das im Osten relativ schockartig mit der ersten Asylkrise und anderem, dass sie plötzlich merkten, ja, also es geht hier nicht nur um die deutsche Wiedervereinigung, sondern es ist auch mittlerweile ein anderes Gesellschaftsmodell, was wir im Westen hatten. Und dann haben sie im Osten natürlich grundsätzlich auch noch eine größere Reserve gegenüber dem Staat. Auch das Parteiensystem, was mehr oder weniger ja auch aus Westdeutschland dann importiert worden ist, sicherlich die traditionsreichste Partei, die SPD, aber alle mussten sich fast neu gründen oder zur Hilfenahme der Blockparteien und konnten nicht über die Jahrzehnte eine Verwurzelung finden wie im Westen. Das heißt, es gibt so eine grundsätzliche Reserve gegenüber diesen als Import empfundenen Westparteien. Ja, und dann kommt beispielsweise in Sachsen kommt ja noch dazu, dass es immer schon so eine historisch gewachsene Reserve gegenüber Berlin und Preußen gibt. Insofern, da verspielen viele Gefühle eine Rolle, weshalb man sagt, ne, und da kommt da jetzt eine neue Partei, die sich als Stimme des Volkes, als demokratische Initiative empfindet. Dadurch hat die AfD eine viel größere Möglichkeit, dort eine breitere Basis zu bekommen.
Ich glaube, dieses Thema Reserve gegenüber dem Staat, das ist schon sehr entscheidend, weil das führt uns zurück zu den Milieus, die Sie ja schon angesprochen haben. Das klassische bürgerliche Milieu, was wir aus dem Westen gekannt haben, und ja auch sehr viele Bürgerliche sind ja auch in den ersten Jahren der DDR in den Westen gegangen, haben das noch verstärkt, dieses Milieu. Dieses klassische Milieu sehe ich ja weitgehend verschwunden an. Mhm.
Es bildet sich
bei den Grünen. Mhm. Ja, es bildet sich, die Grünen sind inzwischen gehören zu den staatstragendsten Parteien, denn das bürgerliche Milieu war immer staatstragend, war zentral staatstragend. Früher war konservativ ja identisch mit staatstragend. Und das ist das, was eigentlich auf der Rechten, aus meiner Sicht, mich würde interessieren, ob Sie das auch so sehen, den großen Wandel ausmacht. Früher war rechts im Prinzip mehr oder weniger identisch mit dem Staat. Wir haben keine große libertäre Tradition in Deutschland, mehr haben wir nie gehabt. Was man unter konservativ verstanden hat, war staatstragend, war gemeinschaftstragend, war pro-kollektiv. Und heute haben wir einen Schwenk hin zu einer Wahrnehmung von rechts. Ja? Rechts wird wahrgenommen als plötzlich etwas, zumindest in Teilen systemfremdes, wo Menschen, die dem System distanziert gegenüberstehen, ganz bewusst hineingehen und sagen, das ist meins, da gehöre ich hin.
Ja. Also ich glaube, der Punkt ist, weil Sie auch sagten, warum hat die AfD teilweise nach einem gewissen Schwung auch wieder an Zustimmung verloren. Es gibt eben wichtige Themen, wo ein enormer Unmut in der Bevölkerung herrscht. Das ist natürlich die Frage der Einwanderung bei der Gründung der AfD, die Frage der Euro-Rettung, die Vergemeinschaftung der Schulden, der Verlust an Sicherheit im öffentlichen Raum. Aber es gibt keine Zustimmung oder keine Sympathie für die Vorstellung, irgendwie das politische System zu überwinden. Also das halte ich wirklich für Kokolores. Und insofern habe ich da große Skepsis oder sehe ich das kritisch, wenn hier von, also ich als Merkel-Diktatur gesprochen wird oder von Systemüberwindung. Das ist wirklich, damit machen sie sich zu einer politischen Sekte und werden in Deutschland keine Chance auf wirklich relevanten politischen Einfluss haben. Und da sehe ich auch ein Problem bei der AfD, wenn dort Kräfte den Ton bestimmen, die hier eben von solchen Vorstellungen bestimmt sind, zu sagen, also es geht darum, das politische System der Bundesrepublik zu überwinden oder Ähnliches. Dafür werden sie keine Zustimmung in Deutschland bekommen.
Naja, ein paar Prozent bekommen sie für alles, so ja. Ungefähr. Das ist eben der große Unterschied zu vor 20 oder 30 Jahren, wo sie also mit wirklich abgedrehten Positionen keine 5% mehr bekommen können. Mhm. Ich würde sagen, heute, wenn sie ordentlich viele abgedrehte Positionen vereinen und sagen, wir repräsentieren die alle, dann ist die Chance, in den Bundestag oder in den Landtag zu kommen, gar nicht so gering. Ich habe mir gerade gestern kam eine Umfrage über Verschwörungstheorien heraus. Mhm. Ja. Und nicht nur national, also auch international. Deutschland ist da gar nicht so besonders, wir glauben gar nicht so besonders an Verschwörungstheorien im Vergleich zu anderen. Aber die AfD-Wähler, AfD-Anhänger, ja, bei denen ist, also ich habe hier jetzt Politiker sind Marionetten, die wahren Herrscher sind die Superreichen, wir bekommen keine Wahrheit über Corona erzählt und Bill Gates will die neue Weltordnung und Zwangsimpfung. Da haben sie unter AfD-Anhängern im Schnitt 3 bis 4 Mal so viel Zustimmung wie in der Normalbevölkerung. Also das ist zum Beispiel, dass Politiker nur Marionetten sind, glauben 57% der AfD-Anhänger. Das ist definitiv nicht die Haltung der klassischen bürgerlichen Gesellschaft, wie wir sie kennen. Da muss etwas völlig Neues sein.
Tja, sicher, es gibt eine weit zurückreichende Unzufriedenheit mit dem Parteienstaat, wie sich die Parteien den Staat zur Beute machen, über intransparente Strukturen, mangelhafte direkte Mitbestimmung der Bürger. Also all das hat sich ja über Jahre aufgebaut. Aber dennoch, glaube ich, ist es notwendig, dass sie es vermitteln können, dass sie in der Lage sind, breitere gesellschaftliche Schichten zu erreichen und mittelfristig auch Mehrheiten zu organisieren. Wenn sie sich also selbst von selbst aus schon außerhalb der Gesellschaft stellen oder gegen die Gesellschaft stellen, dann werden sie auch die Bestrebung verstärken, dass man sie ausschließt und dass sie dann irgendwann auch am Rand stehen und keine Rolle spielen werden.
Die Gefahr ist natürlich da. Das Risiko für diejenigen, die, sagen wir mal, auf die gemäßigtere AfD hoffen, ja, da gibt es ja durchaus auch einige, auch in der Partei, mein Eindruck, das Risiko ist natürlich, dass die extremeren Kräfte, auch die Abgedrehten und die Außenseiter, oft die motivierteren und besser organisierteren, die aggressiveren, die engagierteren sind, die jetzt die Chance haben, auf diese Plattform zu springen und nicht nur ihre 15 Minuten Berühmtheit, sondern vielleicht auch 5 Jahre Berühmtheit, wenn man das mal irgendwo hingewählt ist, zu haben. Ist das nicht von vornherein jedes solche Projekt zum Scheitern dazu verurteilt, immer weiter an den Rand zu rücken und sich auf die Weise eine immer größere Dynamik zu verschaffen?
Ja, also Sie haben mich ja vorhin auch schon gefragt nach dieser jahrelangen Beobachtung dieser Szene. Und ich meine, die Junge Freiheit hat also zur DNA gehört unserer Zeitung eigentlich, dass wir immer dieses Thema hatten. Wann kommt es endlich zu einer Erweiterung des politischen Spektrums? Es kann ja nicht sein, dass es auf der Linken eine Ausdifferenzierung gibt seit der Wiedervereinigung, einschließlich der Linkspartei, Grüne, SPD, im Grunde genommen die FDP ist ja die bei der Gründung der Bundesrepublik mal eine rechtsliberale, nationalliberale Partei war, noch unter Mende und anderen, Thomas Dehler, ist ja inzwischen im Grunde genommen eine Mitte-Links-liberale Partei geworden. Und dass dann nur eine Partei, die Union, von der Mitte bis zum demokratischen rechten Rand alles abdeckt. Und das tut sie einfach nicht. Also das heißt, es musste im Grunde genommen zwangsläufig irgendwann zu einer Ergänzung kommen. Und da mussten wir aber beobachten über die Jahre von den Republikanern, über den Bund Freier Bürger, die Schill-Partei und was es an Versuchen gegeben hat, diese bürgerlich-konservativ-freiheitliche Lücke zu besetzen, dass sie dort immer dieselben Prozesse wirken sehen. Das heißt einerseits eine Gesellschaft, die mit repressiven Mitteln darauf reagiert, Medien, die per se ablehnend darauf reagieren, wenn es also auf, wie soll man sagen, demokratisch, rechts oder konservativ eine neue Formation gibt. Da gibt es nicht dieses Wohlwollen, meinetwegen, dass es gegenüber den Grünen oder selbst der Linkspartei gibt. Ja? Sondern es gibt eine prinzipielle Ablehnung, dass diese Stelle überhaupt besetzt wird. So. Und dann kommen auf der anderen Seite noch die Probleme einer, ja, rechten, rechtsradikalen Szene dazu, Leute mit verbrannten Biografien, die jedes Mal diese Projekte stürmen und dafür sorgen, dass sie unter diesen Zentrifugalkräften an den Rand gespült werden und ins politische auslanden. Und bei der AfD war das im Prinzip von Anfang an dann auch die Frage, schafft es die Partei, das Problem in den Griff zu bekommen, das natürlich bei ihr auch wieder auf der Tagesordnung stehen würde.
Nun spielen wir mal die Varianten durch. Ja. Das Unwahrscheinlichste ist wahrscheinlich, dass sich jetzt eine Neugründung findet und plötzlich zwischen der Flügel AfD und den Altparteien etabliert. Spaltung der AfD ist eine Möglichkeit, theoretisch. Es könnte aber auch so kommen. Wir haben zwei Beispiele im Ausland, Dänemark und Österreich, wo es gelungen ist, aus den etablierten Parteien heraus den Populisten durch populäre Politik, denn per se ist Populismus nichts Schlimmes, ja, den Populisten durch populäre Politik das Wasser abzugraben. Sehen Sie dafür in Deutschland überhaupt keine Perspektive?
Ja, auch darüber wurde immer wieder diskutiert, ob die Union auch wieder ein stärker konservatives Profil bekommen könnte oder auch bei der FDP. Das sehe ich nicht. Also es gibt zwar jetzt diesen Streit um den neuen Vorsitz, ob hier Merz oder Laschet und so weiter. Die Union ist eine technokratische Partei, die auf Machterhalt und Machtausübung gepolt ist und ich denke, sie wägt ganz rational nachvollziehbar ab, dass sie angesichts der Tatsache, dass die Grünen in der Mehrheit der Bundesländer an der Regierung beteiligt ist und dadurch sie im Bundesrat schon auf eine Mehrheit von Regierungen treffen, die Grünen mitbestimmt sind. Und sie kein Gesetz im Bundesrat durchkriegen ohne die Grünen, ist es rational, wenn man Grundsätze mal außen vor lässt, vernünftig zu sagen, im Bund strebt man selbstverständlich bei der nächsten Bundestagswahl Schwarz-Grün, notfalls Grün-Schwarz an. So. Alles andere, wenn die Union jetzt auf die Idee käme, zu sagen, wir stellen uns vor, Mehrheiten zu organisieren, ob mit der AfD oder, was ich für vollkommen illusorisch halte, mit irgendeiner neuen Formation, die wird nicht kommen. Wenn Sie das ins Auge fassen, müssen Sie bereit sein zu einem Kulturkampf. Denn Sie haben dann die gesamten Medien gegen sich, und die natürlich mit fanatischem Hass, wenn sie so wollen, andere Mehrheiten bekämpfen würden. In Österreich hat man das ja ansatzweise erlebt. In Deutschland, auch unter unseren politischen Bedingungen, ist das momentan also undenkbar. Also es wäre überhaupt deshalb nur denkbar, dass es mittelfristig, nicht morgen, nicht im nächsten Jahr oder übernächsten Jahr, aber vielleicht in der übernächsten Legislaturperiode, darum geht es ja, dass es mal zu anderen politischen Mehrheiten kommt, mit einer AfD, die ihre Tassen im Schrank hat und die im Prinzip realpolitisch mit beiden Beinen auf dem Boden steht, dann ist es ja auch nur ansatzweise denkbar, dass man mittelfristig eine Situation ins Auge fassen könnte, dass sich wirklich eine Fantasie für andere politische Mehrheiten entwickelt. Und die müssten sich natürlich auch überhaupt erstmal in den Kommunen, in den Ländern irgendwo mal entfalten können. Aber eine AfD, die bereits, wie soll man sagen, mit einem Personal und auch politischen Positionen auftritt, die es den anderen erleichtert, sie komplett abzulehnen, wird nie an den Rand dieser Chance kommen.
Sie wischen die FDP da so vom Tisch. Die FDP hat dieses Machtkalkül nicht, wie Sie es richtig beschreiben, für die CDU. Andererseits hängt sie inzwischen wieder am Rand der 5%-Klausel. Warum kommt aus der FDP nicht der Impuls, die Liberal-Konservativen, ja, zumindest das ist ja schon mal ein großer Teil des von der CDU enttäuschten Spektrums, ja, wenigstens die Liberal-Konservativen einzufangen und ein bisschen an die Stresemann-nationalliberale Tradition anzuknüpfen?
Von der Theorie ist das völlig richtig und es gab ja immer wieder auch Versuche, dass die FDP diesen Weg beschreitet. Also in den 90er Jahren gab es ja diese Initiative von Alexander von Stahl, knapp in Berlin gescheitert, dieser liberalen Offensive, so eine national-konservative Kurskorrektur in der FDP durchzuführen. Dann gibt es natürlich dieses Möllemann-Trauma der FDP, mit dem Schluss dann auch den Selbstmord von diesem Politiker, der versucht hat, in bestimmten Themen die FDP weiter nach rechts zu setzen. Die FDP auch wieder unter diesem enormen Druck auch der Medien und der Öffentlichkeit ist dazu nicht in der Lage, auch derjenigen, die ihre Klientel, die sie letztendlich auch unterstützt und sagen wir mal auch finanziert, also wird sie nicht diese Position besetzen. Sie können aber bei der Bundestagswahl 2009 beobachten, dass die SPD so eine Art Auffangbecken des Unmuts war. Da hat ja die FDP einmal ein sehr hohes Ergebnis, war noch vor AfD-Zeiten errungen, wo die Bürger aus großer Enttäuschung auch über die erste Regierung Merkel, ich glaube 13% FDP gewählt hatten, ohne dass das dann später eingelöst werden konnte durch die FDP. Also insbesondere in der Euro-Frage.
Wir kommen, wenn ich Ihrer Logik folge, kommen wir eigentlich immer wieder zur Systemfrage zurück, ja, indem nämlich das zugelassene System, das, was die Altparteien zulassen, das Spektrum, ja, sich immer mehr Richtung Mitte und natürlich nach links offen verengt, fällt ein immer größerer Teil. Und da nehmen wir jetzt alle zusammen, ja, die Enttäuschten, die Abgedrehten, die Außenseiter, auch die Ewiggestrigen, wen immer man nimmt, der fällt raus. Das heißt, wir schaffen uns durch die Art und Weise, wie unser politisches, gesellschaftliches System organisiert ist, wir schaffen uns einen immer größer werdenden, früher hätte man gesagt, außerparlamentarischen, heute muss man sagen, außerpolitischen oder nicht unpolitischen, aber außerhalb des politisch zugelassenen Raums. Weil wir eine Demokratie sind, können wir das nicht verbieten, den Leuten nicht das Wahlrecht entziehen, obwohl man manchmal ja auch schon gelesen hat, dass das gar keine so schlechte Idee wäre. Liegt darin nicht eine riesengroße Gefahr für das System, dass das irgendwann nicht aushält, diese Polarisierung, diese Spannung, die sich da aufbaut?
Ja, Sie haben völlig recht. Es muss sich ja das relevante Meinungsspektrum der Bevölkerung muss sich ja annähernd in den Parlamenten widerspiegeln. Also Sie hatten ja vor 2017, bevor die AfD dann schließlich einzog, die absurde Situation, dass dann auch in der Frage der Euro-Rettung ein Bundestag vor der Kanzlerin saß, der zu 100% diese Politik abgenickt hat, obwohl ganz klar war, dass also fast eine Mehrheit oder eine relative Mehrheit der Bevölkerung das abgelehnt hat. Das ist doch kein Unding. Aber ich glaube, Sie haben eben das Problem, dass wir seit Jahren eine massive Einengung des Meinungskorridors haben oder, wenn Sie so wollen, eine doppelte Öffentlichkeit. Also Sie haben etablierte Medien, insbesondere öffentlich-rechtliche Medien, die einen sehr stark eingeengten Korridor von Meinungen überhaupt nur zulassen und versuchen also so eine Art Erziehungsjournalismus zu machen. Und dann haben Sie in den letzten Jahren etwas parallel vielleicht auch zum Aufkommen der AfD ja ein Wachsen von alternativen neuen Medien, insbesondere eben im Internet, wo sich immer stärker auch Gegenpositionen artikulieren. Ja, sind ja viele neue Blogs, Zeitschriften entstanden, die es vor 10 Jahren noch gar nicht gegeben hatte. Und wo sie also schon mal vieles an Unmut artikulieren kann und austauschen kann. Nur, es muss sich natürlich dann auch irgendwann in der Realpolitik niederschlagen, also letztendlich in den Parlamenten, dort, wo Politik entschieden wird.
Findet diese Diskussion überhaupt statt? Also ich stimme Ihnen da 100% bei, dass wir inzwischen diese doppelte Öffentlichkeit, diese zweite Öffentlichkeit haben, die im Internet stattfindet und Gott sei Dank findet sie statt. Aber gibt es überhaupt noch Diskurs, gibt es noch Gespräche? Sprechen Sie noch mit Repräsentanten, Ihren Kollegen, mit Repräsentanten der sogenannten etablierten Medien? Sie werden ja auch in die Ecke gestellt.
Ich meine, letztendlich mache ich ja diese Zeitung deswegen, weil unsere Position oder unsere Autoren sich in anderen etablierten Zeitungen nicht äußern können. Ja, also nehmen Sie einen unserer Autoren, Karl-Heinz Weißmann, der noch in den Anfang der 90er Jahren regelmäßig in der FAZ und der Welt schreiben konnte. Die FAZ hatte mal Anfang der 90er Jahre, nachdem sie eine Feuilleton-Debatte What's Left hatte mit einer ganzen Reihe von Beiträgen. Ganz kurz eine Debatte What's Right, wo auch Karl-Heinz Weißmann geschrieben hat. Und diese Debatte wurde in relativ kurzer Zeit damals von Frank Schirmacher wieder abgewürgt. Weil das eine ungeheure Provokation war, überhaupt eine Diskussion durchzuführen. Also was ist eben neben links, was ist eigentlich rechts in unserer Gesellschaft im wohlverstandenen Sinne, also noch jenseits einer Frage des Extremismus. Und wir haben leider über Jahrzehnte eine Mentalität, besonders in Deutschland entwickelt, es nicht aushalten zu können, dass es wirklich gegensätzliche Positionen im Rahmen des demokratischen Streits gibt, die auch öffentlich ausgetragen werden, auch gleichberechtigt ausgetragen werden, sondern sie haben immer den Versuch zu steuern, wer sitzt auf den Podien, wer kommt ans Mikrofon oder wer wird vorher schon vorsorglich, um das Publikum nicht zu verunsichern, aussortiert. Und das muss sich ändern.
Ja, Sie sprechen jetzt von diesem, was wir eigentlich seit zwei Jahrzehnten stark haben, zunehmend dieses Zwangsmodernisierungsprojekt, dass wir eben spüren, wenn wir die etablierten Medien sehen, schon von der Sprachregelung her, ja, dass es bei jeder Gelegenheit eben Zuschauerinnen und Zuschauer heißt, also die ganze Gender-Thematik, die Art und Weise, wie über bestimmte, mit welchem Spin, ja, über bestimmte Themen berichtet wird. Ist das heilbar? Ist das heilbar oder muss das nicht in den großen Knall führen?
Also ich glaube sowieso nie an die Idee eines großen Knalls oder apokalyptischer Ideen. Manche fantasieren sich ja auch immer in so etwas hinein, dass man sagt, irgendwie, wir stehen kurz vor der Kernschmelze unseres politischen Systems. Ich glaube, dass es unglaublich stabil ist. Aber es braucht natürlich mutige Bürger, die ihren Mund aufmachen. Und ich glaube, das ist einfach auch ein Problem in Deutschland, dass wir mit einer unglaublichen Feigheit oder sogar regelrechten Weigerung in diesem bürgerlichen Milieu zu tun haben, schon im eigenen Umfeld, am Arbeitsplatz zu seiner Meinung zu stehen, den Mund aufzumachen. Und es braucht natürlich auch die Initiative von Journalisten, Eigeninitiative zu ergreifen, Projekte zu gründen, Zeitschriften zu gründen und Raum zu schaffen für andere Meinungen. Wir haben nach wie vor Gewerbefreiheit, wir haben nach wie vor auch unter manchmal schwierigen Bedingungen Presse- und Meinungsfreiheit und die muss man sich erkämpfen und nutzen.
Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Wir sitzen ja bei RT Deutsch auch in einem in die Ecke gestellten, ja, also uns wirft man jetzt nicht unbedingt vor, in der rechten Ecke zu stehen. Manche sagen, RT ist ja eher links, RT Deutsch links, aber da ist dann der Putin, ja, wir sind also der Feindsender, ja, ja. Also ein stolzer Repräsentant des Feindsenders hier. Und insofern kennen wir das natürlich. Ich weiß das selbst aus den Versuchen, Gesprächspartner zu gewinnen, ja, aus dem Mainstream setzt sich auf den Stuhl niemand. Ja. Mhm. Und zwar Leute, die mir durchaus auf der Straße sagen, wir sind ja fast bei nichts gegen Sie und im Prinzip auch nichts gegen RT, aber Sie müssen verstehen. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist unser böses Erbe, das haben wir gesehen bei der Brexit-Diskussion in England, wie die sich da im Parlament anschreien. Hier fanden das alles schrecklich. Ich habe es mit Genuss verfolgt, ja, weil Leute einfach auch teilweise mit Polemik und harten Worten für ihre Meinung einstehen. Wie erleben Sie die junge Generation da? Ihrer Leser.
Ja, also Sie haben völlig recht, es gibt auch unterschiedliche Kulturen zwischen den Ländern. Also es hat unser Drang zum Konsens, den wir haben in Deutschland, es hat sowohl Vor- als auch Nachteile, glaube ich. Also wir haben das auch in unserem, Gen, dass wir große Konfrontationen fürchten. Es ist auch selten, dass es wirklich zu revolutionären Zuspitzungen gekommen ist. Ich meine, selbst Hitler ist ja nur durch eine demokratische Wahl an die Regierung gekommen und nicht durch einen Putsch. Es mag auch darin begründet sein, in dem Trauma des Dreißigjährigen Krieges, wo wir also über Jahrzehnte uns gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben, konfessionell gespalten und so weiter, dass wir also eine Reserve auch gegenüber diesen Aufwallungen haben. In Frankreich sehen Sie das ja bei den Gelbwesten-Demonstrationen, wo Sie eine viel kürzere Zündschnur bei Ihnen sehen. Also die Deutschen schätzen es nicht, dass es zu so einer fieberhaften Stimmung kommt. Sie wollen also eine vernünftige Führung und sie lieben nicht den Streit, so habe ich den Eindruck, aber trotzdem einen gewissen Streit und eine Debatte brauchen wir, um unseren Kurs zu klären.
Kommen wir zum Schluss nochmal zur tagespolitischen Lage der AfD. Kalbitz rausgeschmissen, Kalbitz rehabilitiert, seit gestern ist er wieder Landesvorsitzender. Ich frage mich, ja, Sie schienen so zu sein, als zu sagen, da gibt es keine Spaltung. Oder würden Sie das so noch nicht unterschreiben?
Naja, es ist schon so, dass Sie fast zwei Parteien in einer haben. Und der Flügel hat sich ja auch als, wie soll man sagen, als Partei in der Partei organisiert. Und ja, die AfD steht, denke ich, jetzt in ihrem Schicksalsjahr. Sie muss dieses Jahr, denke ich, die Frage klären, will sie es zulassen, dass sie auf einer schiefen Ebene an den rechten Rand rutscht und auch die Gründe liefert, teilweise frei Haus, dass die Verfassungsschutzbehörden sie auch bundesweit unter Beobachtung stellen können und dafür sorgen können, letztendlich, dass die insbesondere die Beamten, die Soldaten, die Polizisten aus der Partei getrieben werden. Oder gelingt es der Partei, wie soll man sagen, eine klare Brandmauer nach rechts außen durchzusetzen, sich auch von einigen Leuten, die das nicht verstehen, zu trennen und einen mittelfristigen, zähen, anstrengenden Kurs in die Realpolitik zu wählen, wo sie auch irgendwann wirklich die Politik mitbestimmen kann.
Ihre Prognose?
Ja, es steht wirklich spitz auf Knopf. Also es ist schwer zu sagen.
Spitz oder Knopf?
Ja, ich würde sagen 60 zu 40, dass es klappt.
Also dass der Flügel rausgedrückt wird, dass die
Linie... Dass die Klärung gelingt. Es ist wirklich, und dazu sind natürlich jetzt Leute an der Spitze notwendig, die auch wirklich den eisernen Willen haben, das auch durchzusetzen und diesen Konflikt nicht auszuweichen.
Und eine AfD mit zwei Flügeln, kann die nicht leben?
Also eine Partei muss immer mehrere Flügel haben. Auch die AfD muss selbstverständlich auch einen rechten Flügel haben. Also jetzt nicht im Sinne einer Organisation, sondern dass es also Politiker gibt, die eher gemäßigt liberal sind, aber auch andere, die, sagen wir mal, national auch rechts sind. Aber insbesondere die, die diesen Flügel vertreten, gerade die müssen die Aufgabe haben, auch besonders scharf durchzugreifen gegen Mitglieder, die einfach Unerträgliches von sich geben, die aus rechtsextremistischen Organisationen in die Partei gesickert sind. Ich nehme Sie mal diesen Antisemiten Gedeon zum Beispiel in Baden-Württemberg, der zum Glück jetzt ausgeschlossen worden ist, und andere. Dann ist es notwendig, gerade die Vertreter dieses rechten Flügels dort auch handeln. Und da haben Sie zuletzt nie etwas gehört von diesen Vertretern. Die haben immer die Klappe gehalten und haben letztendlich die anderen diese Arbeit erledigen lassen.
60 zu 40 bei der AfD. Die Chancen, dass sich auf dem konservativen Spektrum noch irgendwas tut, sind also, wenn ich unser Gespräch jetzt nehme, nicht so sehr hoch. Ja? Wenn sogar das Schicksal der einen Partei an einem seidenen Faden hängt, letzten Endes die Möglichkeiten, die Aussichten, dass sich aus dem konservativen Lager in den nächsten Jahren, also relativ kurzfristig, eine konstruktive Kraft herausbildet, die auch von den anderen anerkannt wird, eher gering?
Die Chance war noch nie so groß, wenn ich die letzten Jahrzehnte sehe, aber es ist eben wirklich mit Anstrengung und Arbeit verbunden, derjenigen, die dort in der Bütt stehen, an der Führung stehen, dass sie das schaffen, dass sie die Kurve bekommen.
Stehen wir vielleicht vor, gerade auch jetzt mit Corona als Zäsur, stehen wir nach 30, 40 Jahren eines Linkstrends vielleicht vor einer Trendwende, gesellschaftlichen?
Ja, ausgerechnet in Corona sehen Sie ja, dass es die Zustimmungsrate für die Regierung sehr hoch ist. Ja, es gibt in bestimmten Wirtschaftszweigen, insbesondere wenn Sie sagen hier Tourismusindustrie, Messefirmen, die vor dem Ruin stehen, da ist natürlich die Wut und die Sorge besonders groß. Aber in der großen Breite der Bevölkerung haben sie ja so seit Jahren keine so hohen Zustimmungswerte für Merkel und die CDU kommen wie jetzt. Also das heißt,
aber es ist Zustimmung für Autorität, nicht Zustimmung für das Links-CDU-Modernisierungsprojekt.
Da haben Sie völlig recht. Also insofern, da steht vielleicht etwas im Raum, auch insbesondere im Zuge von Corona, wurde ja plötzlich schlagartig vorgeführt, jawohl, man kann die Grenzen schließen, man kann plötzlich kontrollieren. Und im Grunde genommen, es gab ja wirklich dieses Ohnmachtgefühl der Bürger nach 2015, das Gefühl haben, existiert dieser Staat eigentlich noch? Wozu haben wir eigentlich eine Polizei oder ein Militär, wenn behauptet wird, wir können die Grenzen nicht mehr sichern? Also da hat ja so eine wirklich Erosion des Vertrauens in den Staat stattgefunden, dass man sagt, wollen die uns eigentlich hier für dumm verkaufen? Wozu zahlen wir Steuern und so weiter, wenn dieser Staat nicht mal das Grundlegendste, die Sicherung der öffentlichen Ordnung und der Grenzen sichern kann? Und jetzt bei Corona mit einem Mal sehen sie plötzlich, zack, auch in der Europäischen Union werden plötzlich die Grenzen kontrolliert. Also vielleicht ist da versteckt auch noch durch diese Nachwehen der Flüchtlingskrise, wurde da etwas befriedigt, wonach sich die Menschen gesehnt haben.
Mit Zack machen wir Schluss.
Ja.
Herr Stein, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben einiges erhellen können, einiges beleuchten können. Und ich bedanke mich, dass Sie hier gewesen sind.
Vielen Dank.
Das war der RT Deutsch Podcast.